Ich möchte euch heute zu Beginn etwas von einer Gemeindegründung erzählen. Unsere Gemeinde wurde ja vor 10 Jahren gegründet, damals aus der CGM heraus. Und wie vielleicht einige von euch wissen, hatten wir diese Woche am Donnerstag ein Gebetstreffen im Broich, weil wir dort einen neuen Standort eröffnen möchten. Wow. Und da schadet vielleicht ein Blick nicht, wie das andere gemacht haben. Die Gemeinde, um die es geht, ist etwa 4 Jahre alt und es sind ein paar Dutzend Leute dabei. Die Gründung lief anders als bei uns. Wir sind mit einem Team von vielleicht 30 Leuten gestartet. Da war es so, dass ein Missionar gekommen ist, ganz alleine 2 Jahre da geblieben ist, knapp, und die Gemeinde aufgebaut hat. Dann ist er weitergezogen. Und die Leute, die da waren, waren alle relativ frisch im Glauben. Und das führt zu dem einen oder anderen Problem. Das ist also ein Beispiel für Risiken bei der Gemeindegründung. So sind in dieser Gemeinde unter anderem 2 Gruppen entstanden, die sich total miteinander verkracht haben. Und zwar nicht über ein tiefgründiges Thema, sondern über theologische Spitzfindigkeiten. Die einen fanden den Prediger besser, die anderen fanden den Prediger besser. Und es war nicht ein liberaler evangelischer Theologe und ein griechisch-orthodoxer Mönch, sondern 2 Prediger, die zusammengearbeitet haben, die sich gut verstanden haben. 2 andere Leute in der Gemeinde haben sich über ein Geschäft, das sie abgeschlossen haben, so zerstritten, dass der eine den anderen verklagt hat. Ein anderer hat eine Affäre mit seiner Stiefmutter angefangen. In den Gottesdiensten hat ständig jemand dazwischen geredet und die waren sicher geisterfüllt, aber auch mega chaotisch, total abschreckend für Leute, die von außen reingekommen sind. Die Leute da hatten auch Lust, irgendwie nach oder vor dem Gottesdienst was zu essen. Die hatten aber kein Bistro-Team. Die haben das so gelöst, dass jeder für sich selbst was mitgebracht hat. Und wer nichts hatte, der hat halt Pech gehabt. An diese Gemeinde schreibt Paulus 4 Jahre, nachdem er sie gegründet hat, einen Brief. Das ist etwa 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Und diesen Brief beginnt er im Grunde mit: Hallo, hier ist Paulus, dieser Brief ist für euch. Und dann kommt direkt der Predigttext für heute. 1. Korinther 1, 4 bis 9. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in aller Rede und in aller Erkenntnis. Wie denn das Zeugnis Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Der wird euch festigen bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Paulus beginnt nicht mit Kritik oder Vorwürfen, sondern so wie man es in den meisten Kommunikationsschulen heute wahrscheinlich auch lernt, mit Wertschätzung. Ich danke Gott für euch. Ich danke Gott für die Gnade, die er euch gegeben hat. Ich danke, dass Gott euch reich gemacht hat, in allen Dingen, dass ihr gut reden könnt, dass ihr viel verstanden habt und dass ihr euch offen zu Christus bekennt. Aber in so einer Gemeinde könnte man sich ja auch eine andere Ansprache vorstellen, eine weniger schmeichelhafte. Aber Paulus beginnt alle Briefe, die er schreibt, so. Er beginnt alle Briefe, die er schreibt, mit Dank oder mit Freude, mit Gebet für die Gemeinde, außer den Galaterbrief. Da sind die Probleme nämlich noch gravierender. Die Galater stellen sich vor, also unbedingt hätte Jesus vielleicht doch nicht sterben müssen. Ich meine, nice to have, aber wenn wir uns so richtig angestrengt hätten, gute Leute zu sein, nach Gottes Gesetz zu leben, damit könnten wir Gott doch auch beeindrucken, dann könnte Gott uns auch für das, was wir tun, doch als gut, für gute Leute halten. Das ist ein schwerwiegenderes Problem. Aber es ist auch ein anderes Thema und da kommen wir nachher noch mal kurz drauf zurück. Den Korinthern jedenfalls schmiert Paulus erstmal so ein bisschen Honig um den Mund. Und da drängt sich mir zumindest die Frage auf, ob das nur Taktik ist. Also wenn man zu jemandem spricht oder schreibt, ihm erstmal was Gutes zu sagen, um so eine wohlwollende Atmosphäre zu schaffen für das, was man rüberbringen möchte. Und sicher ist das ein Effekt von dem, was Paulus hier schreibt. Aber ich denke nicht, dass es der Grund dafür ist. Ich gehe davon aus, dass Paulus das durch und durch ernst meint. Die Dankbarkeit für die Gemeinde in Korinth, die so ist, wie ich am Anfang beschrieben habe. Das Lob und die Dankbarkeit, die Paulus über die verschiedenen Gemeinden ausdrückt, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Er saugt sich da nicht was aus den Fingern, sondern er weiß genau Bescheid, was in den verschiedenen Gemeinden los ist. Er weiß, was gut läuft, er weiß, was schlecht läuft und er schaut erst einmal auf das Gute. Dabei denkt er sich nichts aus. Bei vielen Gemeinden ist er dankbar für die Liebe, die sie haben. Den Korinthern schreibt er das nicht, weil da durchaus noch Potenzial nach oben ist. Dennoch sind sie reich in aller Erkenntnis. Sie wissen, was gut ist, sie wissen, was Gott ausmacht, sie wissen auch, was Gott von ihnen möchte. Sie kennen und glauben den Kern des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus, dass Gott uns liebt, dass Jesus für uns gestorben ist, dass wir Freiheit haben, dass der Heilige Geist unser Leben erfüllen möchte und kann. Nur mit der Praxis hapert es hier und da noch ein wenig. Und ich wage mal zu behaupten, dass das hier und heute in dieser Gemeinde und in anderen Gemeinden ähnlich ist. Also vor allem, dass es viel Grund für Dankbarkeit gibt und dass Gott uns in vielen Dingen, in allen Dingen reich gemacht hat. Aber auch mit dem Problem. Mit ähnlich meine ich natürlich nicht gleich. Also ich wüsste nicht, dass Leute in dieser Gemeinde in Streit geraten sind, weil sie lieber Tim oder Manuel predigen hören wollen. Und die Brötchen, die wir nach dem Gottesdienst haben, die sind selbstverständlich für alle da. Da kann sich gerne jeder bedienen. Und bisher haben sich auch die Zwischenrufe in der Predigt in Grenzen gehalten. Das ist nicht immer so, aber... Aber auch wir haben Geschwister im Glauben, die zu einem Gottesdienst gehen und vor dem Gottesdienst, im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst hungrig ist, weil sie nicht die Mittel haben, sich etwas zu essen zu leisten. Nicht hier, aber weltweit. Und es ist kein Geheimnis, in allen Gemeinden gibt es auch Probleme. Einfach weil wir keine perfekten Menschen hier haben möchten. Vielleicht hat der eine oder andere die Erkenntnis, dass wir reichlich gesegnet sind, hier in dieser Gemeinde, aber auch abseits von der Gemeinde in deinem Leben. Vielleicht ist es vielen bewusst, dass es total klug ist, sich an dem Guten zu freuen, was man hat, das wertzuschätzen, was das Leben bereichert, ein Dach über den Kopf, was zu essen, keinen Krieg, Familie, Freunde, Beziehungen, Jesus, alles Sachen, die nicht selbstverständlich sind. Dennoch weiß man Gesundheit meist erst zu schätzen, wenn man krank ist. Wenn du auf diese Gemeinde schaust, findest du Grund zur Dankbarkeit. Wenn du in dein Leben schaust, in deine Beziehung, in deine Familie, sagst du da, ich danke meinem Gott alle Zeit für die Gnade, die in Jesus gegeben wurde. Ich danke meinem Gott immer wieder für all das Gute. Ich glaube, das ist etwas, was viele erkannt haben, aber wo die Umsetzung eher punktuell ist. Eher, wenn man daran erinnert wird, wie wertvoll es ist, dankbar zu sein, Freude zu haben. Und ich glaube, das Einzige, was hilft, ist, sich selbst immer wieder zu erinnern und sich einander immer wieder zu erinnern. Und das ist der erste Punkt für heute. Immer wieder auf das Gute zu schauen. immer wieder auf die Gnade Gottes zu schauen, dafür dankbar zu sein. Gut, Paulus bleibt aber bei diesem Punkt nicht stehen, sondern fährt fort die Verse 7 und 8. Weil Gott und Gottes Gnade in eurem Leben ist, habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Was die Gnadengaben Gottes sind, ist ein anderes Thema, kann man 1. Korinther 12 und 14 nachlesen. Das lasse ich jetzt mal aus. Die Korinther warten darauf, dass Jesus sichtbar wird. An dem Tag, an dem er wiederkommt. Am Ende der Zeit. Und Paulus deutet hier schon mal an, dass er im Verlauf des 1. Korintherbriefs auch auf die Probleme zu sprechen kommen wird. Aber das tut er unter einem bestimmten Vorzeichen, unter einem Versprechen. Gott wird euch festigen, sodass ihr am Ende untadelig seid, dass ihr ohne Scham seid. Gott wird dafür sorgen, dass ihr am Ende aller Tage oder am Ende eurer Tage heilig seid, dass er nichts an euch auszusetzen hat, dass nichts an euch auszusetzen ist. Paulus spricht hier von Heiligung. Heiligung, das ist der Prozess, Jesus ähnlicher zu werden. Der Prozess, Gott ähnlicher zu werden. Paulus spricht davon, dass an dem, wie wir uns verhalten, an dem, wie Christen sich verhalten, sichtbar werden soll, wie Jesus ist, sichtbar werden soll, dass es Jesus gibt, dass er auferstanden ist, dass er in uns wirkt. Dass es einen Unterschied macht, ob man mit ihm lebt oder nicht. Die Christen sollen untadelig sein, damit man an ihnen erkennen kann, dass Gott wirkt. Und das ist für einige, und das kann ich nachvollziehen, das stärkste Argument dagegen, dass am christlichen Glauben etwas dran sein kann. Weil wenn man sich die Kirche in den letzten 2000 Jahren anschaut, dann gibt es da einiges, was wie in der Gemeinde in Korinth problematisch ist. Und für Kreuzzüge und Ähnliches ist problematisch vielleicht noch ein sehr mildes Wort. So wie die Kirche ist und war, kann es diesen Gott nicht geben. Ist ein Einwand, den man immer mal wieder hört. Und das ist durchaus verständlich. Und die Antwort, die man da geben muss, ist, glaube ich, differenziert. Es sind zwei verschiedene Antworten. Einmal, wenn es um jemanden geht wie Papst Urban II., das ist der, der vor 900 Jahren die ersten Kreuzzüge aufgerufen hat dazu, dann kann man nur sagen, der hat nicht verstanden, worum es Gott geht, wer Gott ist, was Jesus möchte, was Jesus getan hat. Der hat es nicht verstanden oder es ist ihm egal. Denn der Kern vom Christentum ist nicht beliebig. Der Kern ist nicht mal so oder mal so, je nachdem, wie ich Gottes Wort gerade hören möchte. Der Kern ist nicht mal Frieden, mal Krieg, mal Liebe, mal Hass. Der Kern ist Jesus, der am Kreuz hängt und für seine Mörder betet. Jesus, der seinen Jüngern, die das Schwert ziehen, um ihn zu verteidigen, befiehlt, keine Gewalt anzuwenden. Jesus, der für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren. Das ist eine Seite, wo diese Botschaft von diesem Jesus und das Handeln so weit auseinanderklaffen, da kann man plausibel bezweifeln, dass diese Botschaft überhaupt angekommen ist. Eine andere Sache ist es eher im Alltäglichen, wahrscheinlich in dem, was wir so mehr erleben. Ich liebe diese Gemeinde und Ich bin Gott auch immer wieder dankbar dafür, aber ich würde nicht behaupten, dass sie untadelig sind, dass hier irgendjemand untadelig wäre. Im kritischen Blick könnte man zu jedem gehen und fragen, wo zeigt sich denn die Liebe Jesu in deinem Leben? Ist da nicht noch Unfreundlichkeit und Lieblosigkeit und Gier, Lästerei, Selbstsucht, Lügen in deinem Leben? Wo soll man darin Jesus erkennen? Und ich glaube, ein Stück weit stimmt es vielleicht, aber ich kenne auch genug Gegenbeispiele, wo Menschen ihr Leben radikal geändert haben. Und ich glaube, es ist tatsächlich anders, ob man hier ist oder in einem Sportverein, ob man in einer Gemeinde, in einer Kirche ist oder in der Schule, am Arbeitsplatz. Hier ist vielleicht nicht alles gut, aber in Korinth war es sicherlich noch schlimmer. Trotzdem sagt Paulus, ich danke Gott für die Gnade, die da ist. Ich danke Gott, dass er bei euch ist. Weil Gott hier ist und Gott gut ist, glaube ich, ist es hier anders. Heiligung, Jesus ähnlicher zu werden, untadelig zu werden, das ist ein Prozess. Ich glaube, Menschen werden durch die Gegenwart Gottes verändert, durch die Gemeinschaft mit Jesus. Und das dauert unterschiedlich lang. Jeder ist an einem anderen Punkt. Und ich glaube, Gott stülpt uns seine Heiligkeit nicht über. Gott will uns nicht unsere Entscheidungsfreiheit nehmen und auch nicht unseren Anteil daran. Gott überlässt uns Verantwortung. Aber Jesus selbst wird uns festigen. Jesus wird dafür sorgen, dass unser Verhalten dem Seinen entspricht, dass wir untadelig sind. Aber wir haben die Verantwortung, diesem Ruf Gottes Stück für Stück nachzukommen. Der letzte Vers, auch der letzte Punkt, gewissermaßen vielleicht auch der erste Punkt. Wir haben seit 2 Wochen als Gemeinde einen Instagram-Account. Instagram, das ist wie Facebook, nur anders und eher für jüngere Leute. Jedenfalls habe ich da Donnerstag den Predigttext für heute gepostet und gestern, als ich dabei war, diese Predigt zu schreiben und über diese Predigt nachgedacht habe, kam dort ein Kommentar. Dieser Kommentar lautete in etwa so: Ich kann nicht verstehen, wie irgendjemand an Gott glauben kann. Denn erstens, Gott kann man nicht beweisen. Und zweitens, die Welt ist durch einen Urknall entstanden und nicht so, wie die Bibel es beschreibt. Wer an Gott glaubt, der glaubt an Märchen und ist irgendwie Kind geblieben, ein groß gewordenes Kind. So dieser Kommentar, und ich habe überlegt, soll ich den einfach löschen, weil den sehen auch viele andere Leute natürlich. Soll ich den einfach unkommentiert da stehen lassen oder soll ich darauf antworten? Ich habe dann darauf geantwortet und wie ihr merkt, diesen Kommentar auch direkt in diese Predigt eingebaut. Die Frage, die dieser Mensch stellt oder diese Fragen, die steht zwar nicht in dem Text, aber ich glaube, eine Antwort darauf steht in diesem Text. Und irgendwie hat dieser Text ja auch diese Frage provoziert. Darauf geantwortet habe ich auch, weil der Urknall einfach irgendwie eine Vorlage ist. Also von Aristoteles, also 300 Jahre vor Christus, bis in die 1930er Jahre waren alle eher atheistisch geprägten Wissenschaftler der Meinung, die Welt ist ewig, die Welt ist ohne Anfang, die Welt ist ohne Ende. Und dann gab es da einen belgischen Theologen, Georges Lemaître, der auch katholischer Priester war und der auch Physiker war. Und der hat diese Theorie vom Urknall entworfen. Einstein und ein paar andere bekanntere Physiker haben diese Theorie zuerst abgelehnt, weil sie sie zu sehr an ein Märchen mit einer Schöpfung und einem einen Anfang erinnert hat. Man kann niemandem beweisen, dass es Gott gibt. Ebenso kann man niemandem beweisen, dass es Gott nicht gibt. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Das ist der letzte Vers. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Gott ist treu. Im Griechischen steht hier für treu das Wort Pistis. Das ist das Wort, was in aller Regel auch für den Glauben von Menschen an Gott gebraucht wird. Und dieses Wort lässt sich auch noch anders übersetzen als treu oder gläubig. Zuverlässig, wahrhaftig, vertrauenswürdig, verlässlich, gewisslich wahr. Gott ist zuverlässig, wahrhaftig, vertrauenswürdig, verlässlich, gewisslich wahr. Das ist noch keine Antwort auf die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht. Das ist erstmal nur eine Behauptung. Aber das ist ja auch nicht alles, was Paulus schreibt. Und das ist auch nicht alles, was Gott sagt, was Gott tut. Gott behauptet nicht einfach, er sei zuverlässig und lässt uns mit dieser Aussage stehen. Gott behauptet nicht einfach, er sei treu und lässt es uns nicht irgendwie nachprüfen. Es ist der Gott, der dich in die Gemeinschaft mit Jesus ruft, der wahrhaftig ist. Gott, der dich in die Begegnung ruft, der verlässlich ist. Vielleicht begegnen dir hin und wieder solche Fragen wie in diesem Kommentar oder vielleicht hast du auch selbst solche Fragen. Niemand kann dir beweisen, dass es Gott gibt. Genau wie dir niemand das Gegenteil beweisen kann. Aber Gott kann dir begegnen. Leise und unscheinbar oder auch mächtig und überwältigend. In einem Gefühl von Heiligkeit, in der plötzlichen Erkenntnis oder in der langsamen Erkenntnis, dass es vielleicht stimmen könnte, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dass Jesus der sagt, der er ist. Unser Retter, Heiland, Befreier, unser Herr. Es kann ganz unterschiedlich aussehen, wie Gott Menschen begegnet. Aber ich glaube, Gott ist da und Gott ruft dich in Gemeinschaft. Und es geht nicht um diesen Ruf herum, dass man ihn erkennen kann. Er ruft dich. Und er ruft dich auch jetzt. Er ruft dich, wenn du gerade die Dankbarkeit in deinem Leben neu entdecken möchtest, wenn du neue Freude in deinem Leben entdecken möchtest. Die Freude an Gnade, die Freude an Gottes Gegenwart. Er ruft dich, wenn du damit kämpfst, ihm ähnlicher zu werden, Macken und Kanten irgendwie abzubauen, schlechte Verhaltensweisen abzulegen. Und er ruft dich, wenn du zweifelst, ob es ihn gibt. Er ruft. Und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, diesen Ruf zu hören und darauf zu antworten, beziehungsweise drei. Wenn wir gleich im Lobpreis, in einem gesungenen Gebet, im Abendmahl und jetzt in einem Moment der Stille. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Jesus, wir danken dir für deine Treue, wir danken dir für deine Gnade, danken dir, dass du vertrauenswürdig bist, zuverlässig. Ruf du jetzt jeden Einzelnen hier, da wo er steht in seiner Beziehung mit dir. Ruf du in deine Gegenwart, ruf du in die Gemeinschaft. Amen.